Darauf antwortet, das ist mein zweites, viel kürzeres Kapitelchen, die sogenannte Festung Europa und ihr Asylrecht. Das eine, was die EU angesichts dieser Lage unternimmt, sie baut eine Grenzschutztruppe gegen Flüchtlinge auf, Frontex genannt. Die baut eine bewaffnete Abwehr gegen die Leute auf, denen die EU mit ihrem Wirken überhaupt erst die Fluchtgründe angeschafft hat. Das reicht heute nicht mehr. Es bleibt nicht dabei, dass die EU-Staaten ihre Grenzen sichern mit neuen Patrouillenbooten, neuer Bewaffnung, neuer Überwachungstechnik, sondern die sind dabei, die politische Grenze weit vor die territoriale zu legen. Und das tun sie dadurch, dass sie Staaten dazu verhaften, sich anstelle der EU als Grenzposten der EU zu betätigen. Zum Beispiel in Form von Abkommen mit Marokko. Denen wird Geld und Stacheldraht und Polizeiknüppel geliefert, damit sie in Melilla, das ist so eine spanische Enklave in Marokko, damit sie in Melilla dafür sorgen, dass dort nicht Flüchtlinge auf EU-Gelände übertreten. Das hat man jahrelang mit Gaddafi gemacht. 4 Milliarden hat der Sarkozy in Frankreich dem Gaddafi versprochen, wenn er das Mittelmeer von Flüchtlingen sauber hält. Mit der Türkei hat Merkel ein Rücknahmeabkommen geschlossen und verlangt von der Türkei, jeden Flüchtling, der da aus Albanien oder sonst wo auf europäisches Gelände kommt, über die Türkei zurückzunehmen und bietet im Gegenzug dann gewisse Freizügigkeiten für Türken in der EU an. Also es wird ernst gemacht mit der Festung und andere Staaten werden eingebaut in diese Festung, um den Flüchtlingsstrom abzuwehren. Und für die wenigen, die es dann schaffen, diesen Wall zu durchbrechen, für die gibt es eine ekelhafte Spezialbehandlung. Das erste besteht darin, Lampedusa war unser Stichwort, dass man sie in Auffanglager sperrt, in denen kein vernünftiger Mensch je leben möchte, wenn man die Bilder sieht. Auch außerhalb dieser Auffanglager, die so schikanös sind wie Lampedusa, werden diese Menschen mit Schikanen überzogen, wo es nur geht. Die unterliegen einem Arbeitsverbot, dürfen also kein Geld verdienen, müssen sich im Gegenzug natürlich lässig als Parasiten beschimpfen lassen. Sie unterliegen einer Residenzpflicht, dürfen also den Ort, an dem sie dann in irgendeiner Turnhalle oder in irgendeinem Container nächtigen, nicht verlassen. Und werden, in Bayern war es lange so, statt mit Geld mit Lebensmittelpaketen am Leben gehalten, die offenbar von wissenschaftlichen Mitarbeitern so konstruiert worden sind, dass sie einen Muslim schon gar nicht genießen kann, weil sie mit Schweinefleisch durchsetzt sind. Es erfüllt den Tatbestand von Schikane. Die wenigen, die dann nicht vorher schon abgeschoben werden und in ein Asylrechtsverfahren förmlich hineinkommen, die unterliegen dem famosen Grundgesetz Paragraphen 16a. Und da steht drin, politisch Verfolgte genießen Asyl. Das ist interessant. Zunächst einmal ist nämlich eines klargestellt. Wirtschaftliche Not, die Überlebensfrage, ist kein anerkannter Grund, mit dem sich jemand Zutritt auf deutsches Gelände verschaffen könnte. Nur politisch Verfolgte genießen Asyl. Wer verhungert und nicht leben kann, der muss das mit sich abmachen. Was sind denn zweitens politisch Verfolgte? Das ist nicht einfach zu beantworten. Wer meint, das ist leicht zu sehen, da wird einer verfolgt, von anderen mit Gummiknüppeln oder schärferen Waffen zusammengeschlagen, na, der ist ein politisch Verfolgter. So ist es nicht. Als allererstes definiert die EU eine Liste sicherer Herkunftsländer. Da werden Staaten aufgelistet, von denen die EU sagt, in denen kann es per Definition keine politische Verfolgung geben. Das ist bei befreundeten Staaten so. Man sieht, dass einer verfolgt wird, ergibt überhaupt nicht das Urteil über den Staat, der sei ein Unrechtsregime. Umgekehrt, das Urteil über den Staat entscheidet, in welchem man überhaupt nur Verfolgung erkennen kann. Solche Staaten, denen die Bundesrepublik politisch verbunden ist, in denen kann es deswegen keine politische Verfolgung geben. Umgekehrt, politische Verfolgung wird da festgestellt und diagnostiziert, wo die Bundesrepublik selber einen Grund weiß, den fremden Staat und sein Recht als Unrecht zu klassifizieren, sodass der übliche Umgang mit Kritikern im Land deswegen zum Unrecht wird. Es entscheidet sich also überhaupt nicht an der schlechten Behandlung des Menschen, wie darüber geurteilt wird, sondern alles hängt ab von der Stellung des deutschen Staates zum Staat, in dem der andere schlecht behandelt wird. Ob man diese schlechte Behandlung nun Verfolgung nennt oder nicht. Das Ergebnis der Prozedur, wer das in Zahlen nachlesen will, soll es bei Pro Asyl oder sonst wo tun. Die allermeisten werden nach einiger Zeit wieder abgeschoben, 3% werden etwa anerkannt. Sodass sich umgekehrt meine allerletzte Frage erhebt. Wenn es so sehr aufs Abschieben rausläuft, bei den wenigen, die überhaupt nur den Grenzübertritt schaffen, warum gibt es dann überhaupt diesen Rechtsstatus des Asyls? Wenn man sie einfach alle weghaben will, dann müsste man das Recht gar nicht ins Grundgesetz schreiben. Warum gibt es denn das dann da? Das gibt es deswegen, weil der Staat mit Hilfe des Asylrechts sich Einmischungstitel in die Politik fremder Staaten verschafft. Zu sagen, hier habe ich einen Flüchtling vor mir, den deklariere ich als politisch Verfolgten. Das ist gerade dasselbe wie zu sagen, der Staat, aus dem er kommt, ist von meinem Standpunkt aus gesehen ein Feindstaat. Einer, dessen Recht ich als Unrecht deklariere. Und von diesen politischen Konjunkturen, wie schätzt die Bundesrepublik andere Länder ein? Mehr Freund oder mehr Feind? Davon hängt ab, was bei uns als politische Verfolgung eingestuft wird oder nicht. Und das hat Konjunkturen. Denkt mal an Syrien. Seit der politische Standpunkt heißt, Assad ist ein mehr oder weniger feindseliges System gegenüber westlichen politischen Ansprüchen, haben im Handumdrehen 5000 Syrer politisches Asyl. Seit die Ukraine angefeindet wird, weil sie das Assoziierungsabkommen nicht unterschreibt mit der EU, gilt plötzlich, man muss wirklich sagen, plötzlich die Ukraine als Staat, der unter einem politischen Vorbehalt steht und der als Unrechtsregime eingruppiert wird, sodass die ersten Ukrainer in Deutschland Asyl beantragen können. Bei Figuren, bei denen Deutschland das gar nicht will, machen die in einem Federstrich eine Generalausweisung, zum Beispiel bei Bürgern aus Mazedonien. Mit Mazedonien haben sie keinen Streit auszufechten. Aber da gibt es viele arme Leute, die abhauen. Die will man aber nicht haben, weil man sie nicht gebrauchen kann. Die als Asylanten anerkannten Figuren sind der leibhaftige, in der Diplomatie auch vorgeführte Beleg über den Unrechtscharakter, den man einem anderen Staat attestiert. Dafür werden selbst Chinesen wie Ai Weiwei, den kaum ein Schwanz kennt, zu Asylanten gestempelt, damit man China die Leviten lesen kann. Das ist die erste Funktion, dessen wegen die dieses Asylrecht brauchen. Und die zweite hat sogar noch eine praktische gewinnbringende Seite. Das ist gleichzeitig ein Instrument imperialistischer Personalpolitik. Habt ihr mal überlegt, wie sowas eigentlich geht? Kaum werden die Verhältnisse in Syrien aufgerührt und verschiedenste Kräfte wollen den Sturz Assads herbeiführen, Die Europäer und die USA wollen das zu ihrem Nutzen gestalten und schon können sie aus dem Stand eine Exilregierung aus London präsentieren. Da sitzen lauter Asylanten, syrische Asylanten in London, die kann man für den Bedarfsfall, dass die Verhältnisse in einem angefeindeten Staat unterhöhlt werden oder von einem selbst unterhöhlt worden sind, als eine neue Schattenregierung präsentieren. Und das machen sie. Man sieht also, das Asylrecht ist äußerst nützlich. Und zwar für den, der es erfunden hat. Und es ist überhaupt nicht das, wofür es von manchen kritischen Menschen gehalten wird. Dieses Asylrecht ist kein Hilfsangebot an bedrängte Kreaturen. Das ist eine Selbstverpflichtung des Staates, anlandende Flüchtlinge darauf zu prüfen, ob sie für seinen politischen Bedarf an diplomatischen Einmischungshebeln gegen andere Staaten taugen. Und das soll es auch schon gewesen sein.